Wir haben dieses für viele Christen bekannte Kapitel überschrieben mit dem Titel Sehen lernen in der Glaubensschule, in der wir uns ja in diesem Winter befinden. Nun geht es hier um eine Sternstunde. Sternstunden gibt es, Gott sei Dank. Sternstunden gibt es in der Menschheit. So hat es ja Stefan Zweig geschrieben, die Sternstunden der Menschheit. Ich denke zum Beispiel Kolumbus. Wie hat es da in dem Lied geheißen, als gefragt wurde, ist hier vielleicht Amerika? Da schrien alle Wilden ja. Das ist eine Sternstunde gewesen, ganz sicher. Oder Gutenberg, die Erfindung der Druckerpresse, Anfang des Buchdrucks, des Lesens überhaupt, eine Sternstunde der Menschheit. Vielleicht auch Madame Curie, Röntgenerfindung. Oder war der 11. November 1938 auch eine Sternstunde? Reichsprogromsnacht, und wir sollten uns wohl an diesem Abend daran erinnern oder noch einmal darüber schämen, als die Scheiben eingeschlagen und die Synagogen niedergebrannt wurden, 1938 an diesem Abend. Sicher war es keine Sternstunde, aber dann vielleicht wieder der 9. November 1989, als die Mauer in Berlin fiel. Man hat diesen Tag längst wieder hinter vielen anderen Sorgen fast vergessen. Und trotzdem, eine Sternstunde war es schon für unser Volk. Sternstunden der Menschheit gibt's. Aber es gibt auch Sternstunden der Kirche, der Gemeinde Jesu. Zum Beispiel, als die Weisen aus Morgenland diesen Stern ausmachten, ihm folgten, und dann der Stern über dem Stall von Bethlehem stehen blieb, das war wohl die größte Sternstunde der Christen überhaupt. Jesus geboren. Oder auch später die Sternstunde eines Martin Luthers im Kloster, als ihm das Wort Gottes so wie ein Stern, wie ein strahlender, funkelnder Stern aufgegangen ist. Justus ex fide vivit. Der Gerechte kann seines Glaubens leben. Der Gerechte lebt aus Glauben allein. Eine Sternstunde. Andere sicher haben gefolgt. Hofacker in Stuttgart, um eine hier zu nennen. Sternstunden der Kirche. Sternstunden der Menschheit. Sternstunden der Kirche. Auch Sternstunden im eigenen Leben. Ich weiß nicht, wenn Sie zu berichten hätten, wovon Sie berichten würden, es wäre ein interessanter Abend. Damals, als man die Prüfung bestanden hat, ach, war das großartig. Schule abgeschlossen, Prüfung bestanden. Sicher, als man seinen Stern zum Altar geführt hat und man die Widerstände der Schwiegermutter überwunden hat, verstehen Sie, das waren schon Sternstunden. Oder einer, der das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, als ihm diesen Stern hier ans Revers festgemacht wurde. Unvergesslich und unglaublich. Doch Sternstunden sind Glücksstunden, in denen man sich wie der Hahn im Korb fühlt, wie der Favorit des Schicksals, einfach Sonntagskind und Glückspilz. Wissen Sie, Kapitel 15 berichtet von einer Sternstunde. Aber, und das ist das Auffallende, Abraham fühlt sich nicht wie der Hahn im Korb, nicht wie ein Glückspilz, nicht wie ein Sonntagskind, nicht wie einer, der den Himmel voller Bassgeigen sieht. Wir denken, dass er sich eigentlich so fühlen müsste, denn schließlich ist er der Vater aller Glaubenden und Glaubende sind doch nachweislich Verwöhnte des Glücks, Bevorzugte des Himmels, erwählte und auserwählte Sonntagskinder. Und wenn das mit dem Glück nicht so doll ist, wenn das mit dem Himmel sehr bescheiden ist, wenn das mit dem Sonntag doch sehr werktäglich aussieht, mit vielen Krankheiten und Leiden und Sorgen belastet,
dann hat das sicher eben mit unserem Glauben zu tun, der nicht so groß und nicht so stark und nicht so fest und stabil ist wie bei Abraham. Glaube, glaubst du recht? So erlebst du Sternstunden ohne Ende mit Kettenreaktionen des Glücks. Liebe Freunde, dieser Happy-Glaube ist amerikanisch, nicht biblisch. Wer die Bibel nicht wie Fast Food, wie das Schnellessen verkostet, auf die Schnelle, nur so oben weg, McDonald's lässt dir grüßen, wer die Bibel anders liest und anders zu sich nimmt, der braucht sich über solchen Happy-Glauben, über solchen schwach und theologischen Unsinn nicht zu wundern. Ich glaube an Gott den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Heißt nicht, ich glaube an Gott den Vater, den Schöpfer des Himmels voller Bassgeigen und der Erde mit rosaroter Farbe. Sondern wir müssen es anders sehen lernen. So wie Abraham, der alles andere als happy, als fröhlich war, sondern verängstet, verzagt, verunsichert. Und liebe Freunde, so sehen Glaubende immer wieder aus. Und wer an diesem Abend auch hierher gekommen ist, verängstigt, aus welchen Gründen auch immer, verzagt, aus irgendwelchen Gründen auch immer, oder verunsichert, der sage nicht vorschnell, das habe eben mit seinem nicht richtigen und seinem zu schwachen Glauben zu tun, sonst müsste es in seinem Leben anders aussehen. Nein, der muss nur eines, er muss wieder richtig sehen lernen. Und das wollen wir jetzt auch so tun. Denn, und das ist das Erste, dem Verängstigten wird gesagt, sieh hinein, sieh hinein. Es beginnt, nach diesen Geschichten beginnt's. Genauer müsste man sagen, nach diesen Kriegsgeschichten. Abraham hatte sich ja in Kriegshändel eingelassen, nicht wegen Macht, Land und Ehre, sondern einzig und allein wegen seinem Neffen Lot. Eigentlich war das ja, und so haben wir es auch letztes Mal gehört, eigentlich war das ja ein richtiger Filou, der sich bei der Landwahl das Filetstück herausguckte und ihm, dem alten Onkel Abraham, den Knochen, die Steinriegel überlassen hat. Aber das spielte jetzt für Abraham alles keine Rolle mehr. Er sagte nicht, so wie man sich bettet, so liegt man, sondern er sagte, der Bruder, der Neffe ist in Not. Und das genügte, um selbst mit kriegsuntüchtigen Viehhirten in den Krieg aufzubrechen, dem König Kedor Laomer nachzujagen und ihm wieder diese Beute abzujagen. Wieder erwarten, kehrt dieser Abraham, der alte Abraham, mit seinen Viehhirten als Sieger zurück. Und wie das aussieht, wenn Sieger zurückkehren, wissen wir aus der Geschichte. Ich denke an Rom. Dort gab es die Via Appia, die Siegesstraße. Und auf dieser Siegesstraße kamen die römischen Kaiser und Generäle und Soldaten, kamen sie zurück und wurden vom Volk bejubelt. Oder im Mittelalter, wenn die Sieger zurückkamen, dann wurden Siegessäulen erstellt oder Siegestore errichtet. Erinnern sich an die Champs-Élysées mit diesen wundervollen Toren. Oder denken Sie nur noch an den amerikanischen Oberkommandierenden Schwarzkopf. Nach dem Irakfeldzug war die größte Konfettiparade auf der Sixth Avenue in Manhattan, New York. So kehren Sieger zurück. Stolz sind sie, selbstbewusst, siegesicher. Abraham nicht. Abraham nicht. Fast sieht er wie ein Verlierer aus. Warum? Er steht da und sieht hinaus ein weites Land. Und ein weites Land hieß damals immer auch ein gefährliches Land. Wer sagt ihm, dass die Könige nicht schnell wieder nachrüsten, nicht wieder kommen und Satisfaktion verlangen von diesem alten Nomaden, werden sie ihn nicht doch noch niederschlagen. Er sieht hinaus ein weites Land und das heißt immer auch ein fremdes Land. Kein Zoll war sein eigen, als Umherziehender hatte er nicht einmal garantiertes Wege- und Weideland. Jeder Ziegenbauer konnte ihm das streitig machen. Ein weites Land, das heißt immer auch ein unwegsames Land. Befestigte Straßen und Wege waren unbekannt. Irgendwo und irgendwann konnte sich plötzlich der Abgrund auftun. Der Verängstigte sieht hinaus ins Land und bekommt wieder Furcht zu tun. So wie wir es auch tun, wenn wir hinausschauen in die nächsten Tage und Monate und Jahre unseres Lebens. Liebe Freunde, dann kriegen wir es mit der Furcht, dann kriegen wir es mit der Angst zu tun. Ein fremdes Land, ein uns angstmachendes Land, ein von vielen Tränen durchfurchtes Land. Der Verängstigte sieht hinaus ins Land. Aber nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam. Liebe Freunde, wenn doch der Geist gekommen wäre, der ihn aufgerichtet und ausgerichtet hätte, ihm in die Füße gefahren, dass er sich tanzend bewegte, oder ihn in den Kopf gefahren, dass ihm das Halleluja auf die Lippen gekommen wäre. Aber es kam das Wort des Herrn. Und wir sagen, wenn doch wenigstens die Kraft gekommen wäre, die ihn wie einen Propheten weggeführt hätte auf die Insel der Seligen, ohne Gefahren, ohne Ängste, ohne Nöte. Aber es kam das Wort des Herrn. Wenn doch eine Vision gekommen wäre, die ihm gezeigt hatte, dass dieses ganze Land für den Herrn brennt und die Könige wie Fackeln abbrennen werden. Aber es kam das Wort des Herrn. Es kam kein Geist, es kam keine Power, es kam keine Vision, es kam nur das Wort des Herrn. Einer schreibt dazu, Gott gibt Abraham Einblick durch ein Wortgeschehen und sonst durch nichts. Auch uns, liebe Freunde, wie wünschte ich mir manchmal den Geist? Wie wünschte ich mir manchmal die Power? Wie wünschte ich mir die Vision, wie es einmal werden wird, wie wünschte ich's? Er gibt uns Einblick durch das Wortgeschehen. Geistgeschehen für uns Verängstigte, das wäre schön. Kraftgeschehen für uns Verängstigte, das wäre gut. Visionen für uns Verängstigte, das wäre Hilfe. Aber da kam das Wort des Herrn in einer Offenbarung. Wir haben diese Offenbarung schriftlich. Die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments. Mit dem Wort kam er zu Abraham, zu den Gestalten der ganzen Kirchengeschichte, zu Luther. Mit dem Wort kommt er zu uns. Und wir können wieder zurückfragen, nur ein Wort. Haben Sie nicht mehr zu bieten in der Kirche? Haben Sie nicht mehr ins Schaufenster zu stellen? Haben Sie nicht mehr, um Leute anzuziehen? Liebe Freunde, wir haben in der Tat nur ein Wort. Nur ein Wort, aber darin liegt alles, alles, was nötig ist für Ihr Leben und für Ihr Sterben und für Ihr einmaliges Auferstehen. Ein Zeichen unserer Zeit ist die Maßlosigkeit. Wir wollen einfach mehr. Wir sind alle davon angesteckt. Wir wollen mehr Lohn, wir wollen mehr Freizeit, wir wollen mehr Freizügigkeit, wir wollen mehr Selbstentfaltung, wir wollen einfach immer mehr. Und weil das so ist, deshalb wollen wir auch heute mehr als das Wort. Das Wort genügt nicht mehr, auch nicht in der Kirche. Und deshalb dieses sehnliche Verlangen nach Geistgeschehen, nach Kraft und nach Power und nach Vision, liebe Freunde. Und deshalb suchen wir nach einem kraftstrotzenden, keimfreien, krankheitsimmunen Körper. Und wenn wir ihn nicht haben, dann muss er erbeten werden von diesem Gott. Und deshalb haben die heute auch Zulauf, die sagen, wir haben mehr. Doch, wir haben mehr. Hier wird uns auf den ersten Seiten der Bibel gesagt, sieh hinein ins Wort. In die Offenbarung Gottes. Sieh nicht herum. Sieh nicht hinaus. Sieh hinein und bleib dabei. Bleib bei diesem Wort. Und hier heißt es, fürchte dich nicht. Weihnachtlich klingt's. Ganz vorne, weihnachtlich. Fürchte dich nicht. Weihnachtlich über dem Feld von Mamre. Ich bin dein Schild. Dieses Bild stammt ja aus einer Zeit, als das Pulver noch nicht erfunden worden war. Der Kämpfende schützte sich mit seinem Schild aus Holz, Flechtwerk, Leder oder Metall, während er mit dem Schwert fuchtelte. Nun heißt es interessanterweise einmal bei den Philistern, Sie wissen ja, die immer wieder im Kampf lagen mit Israel, nun heißt es bei den Philistern, dass sie einen besonderen Schild hatten, dort steht das gleiche Wort, dass sie einen besonderen Schild hatten, einen lebendigen Schild. Das war so ein 3-Zentner Koloss, vielleicht 2,30 Meter hoch, 1 Meter breit und 5 Zentner Lebengewicht. Goliath haben sie ihn geheißen. Von ihm wird genau dasselbe Wort benutzt. Er war der Schild seiner Mannen. Hinter ihm, hinter seinem Rücken, waren sie sich absolut sicher. Hinter seinem Rücken waren sie geschützt. Und an dieser Stelle sagt es Gott ähnlich. Er sagt, nicht dieser Goliath, mit kleinen Kieselsteinen ist er ja gefällt worden. Er sagt, ich bin dein Goliath, der nicht von irgendeinem David gefällt werden kann. In der Hitze deines Lebens, ich bin dein Hitzeschild. In der Kälte deines Lebens, wo du frierst, ich bin dein Kälteschild. Im Feuer deines Lebens, wo du drinsteckst und meinst, du müsst verbrennen, ich bin dein Hitzeschild. Ich bin dein Gänzschild, von Kopf bis Fuß. Und ich bin nicht nur dein Schild, ich bin gleichermaßen dein Lohn. Das ist nicht die göttliche Gegenleistung, für die Abraham eine Vorleistung erbracht hätte. Lohn ist freie Gabe. In der ganzen Bibel, man versteht ja Paulus eigentlich nur, wenn man die ersten Seiten auch kennt. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Abraham hat es nicht verdient. Lohn ist Gnadenlohn. Mir ist noch einmal eingefallen, eine kleine Episode, als Werkstudent mussten wir auch unser Geld verdienen und dann war Nachtschicht. Das war besonders schön, weil der Meister fortging und nur noch ein paar in der Fabrikhalle waren und wir arbeiteten dort von abends 6 bis morgens um 4 Uhr, 10 Stunden. Und als dann alles still war und ich nur zu bohren hatte, Werkstücke aus Gusseisen, immer das gleiche, ein Loch durch ein Gusseisen, kam so ein 9-mal kluger Arbeiter und sagte, ach mein lieber junger Theologiestudent, komm her, du musst einfach deine Bohrmaschine, den Hebel mit einem Rohr verlängern und dann bohren, dann geht's doppelt so schnell, du hast in der halben Zeit einen Akkord geschafft und dann kannst du schlafen und nach Hause gehen. Gesagt, getan, ich steckte das Rohr auf und zog und zog und es ging doppelt so schnell. Und als ich am anderen Tag wieder in die Fabrik kam, stand dort der Meister und zeigte mir mein ganzes Geschäft. Alles war verbohrt, weil zu schnell gebohrt, schief gebohrt, kaputt gemacht, Ausschuss. Es war an einem Freitag, unvergessen. Und 2 Stunden später kam die vom Büro und brachte den Lohn, damals immer noch in diesen durchsichtigen Tüten. 1,12 hatte man in der Stunde. Und ich dachte, Abzug. Für solchen Schund kannst du nur noch die Hälfte bekommen. Aber nachgezählt, ich bekam selbst für den Ausschuss meinen Lohn. Unverdienten Lohn. Es war gleichsam Gnadenlohn, an dem ich mich gnadenlos gefreut habe. Liebe Freunde, für unseren Schund, für unsere Verbohrtheiten, für all das, was wir falsch und was wir schief machen in unserem Leben, gibt er den Lohn. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Doch er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Gnadenlohn. Sieh hinein ins Wort. Du hast bei aller Hitze, die dir begegnet, einen Schild und du hast bei allem Schund, den du produzierst, Lohn, den Gnadenlohn des Herrn. Dem Verängstigten ist gesagt, sieh hinein ins Wort. Und dann das Zweite. Dem Verzagten wird gesagt, sieh hinauf, sieh hinauf. Liebe Freunde, mit dem Gehörten ist nicht alles in Butter. Die Probleme sind jetzt nicht einfach vom Tisch. Abraham ist keineswegs im Lot. Er ist müde geworden. Er ist müde geworden. Es gibt ja Herbstmüdigkeit. Und man hat jetzt einfach eine gute Ausrede, wenn man gähnt, ach, bei dem Wetter November, ich bin einfach total müde, nicht wahr? Und wenn man im Frühjahr wieder müde ist, dann sagt man, hast Frühjahrsmüdigkeit, ist doch klar, nicht wahr? Es gibt zu allen Jahreszeiten gute Gründe, müde zu sein. Und wenn Sie jetzt gehen, dann habe ich überhaupt nichts dagegen, das ist der Herbst, das ist der November. Verstehen Sie? Aber man muss sich schon fragen, ob bei der Müdigkeit es immer nur von einer zu kurzen Schlafzeit herkommt. Abraham ist auch müde, aber es hat einen anderen Grund. Er hatte immer wieder gehört, ich will dich zum großen Volk machen. Und dann sieht er hinüber zu den Zelten. Ein Völklein, ja, ganz bestimmt, aber ein großes Volk. Er sieht hinum zu seiner Sarah. Hübsch war sie, schön ist sie immer noch. Aber eine Frau, eine Mutter, die ein Kind erwartet, eine Mutter, die ein Kind auf den Armen hat, eine Mutter, die ein Kind liebkost, das ist dann schon noch einmal etwas anderes. Und er sieht hinab, seine Hände zerfurcht, vielleicht schon ein bisschen zitternd, seine Füße schon nach wenigen Kilometern müde, ein Sohn, ein Nachkomme, ein Stammhalter von mir. Keine Spur. Viel Wasser ist den Jordan hinuntergeflossen. Kinderlos bis zu diesem Tag. Liebe Freunde, das ist genau die Anfechtung des Glaubens. Das ist die Anfechtung des Glaubens. Eine Verheißung zu hören, aber die Wirklichkeit ist eine andere. Wissen Sie, Nichtglaubende kennen Anfechtungen nicht. Anfechtung ist geradezu ein Echtheitszeichen des Glaubens. Wer nie angefochten ist, der muss sich fragen, ob er jemals geglaubt hat. Wer hier noch nie angefochten worden ist oder an diesem Abend angefochten oder noch nie die Anfechtung kennt, der hat wahrscheinlich nie kapiert, was Glauben überhaupt ist. Wer glaubt, ist angefochten. Da hört man zum Beispiel, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Und dann ist man im Leben furchtbar nass geworden. Da heißt nicht, dass du deinen Fuß nicht in einen Stein stoßest, hat man gebetet und geglaubt und dann ist man gestolpert und liegen geblieben. Und dann hat mir einer gesagt, ich bin bei dir und man hat es geglaubt und dann war man furchtbar allein. Kein Mensch da, furchtbar allein. Glaubenszusage und Glaubenswirklichkeit sind nicht deckungsgleich und das macht die Anfechtung. Glaubenszusage, auch in der Predigt, auch in der Bibelstunde und Glaubenswirklichkeit meines Lebens sind nicht deckungsgleich. Und deshalb die Verzagtheit. Calvin sagt, Gott hat ihn zum Besten gehalten. Und Abraham erhebt keine Anklage, aber er klagt. Klagen darf man, wenn man verzagt und angefochten ist. Mir hast du keine Nachkommen gegeben und eins wird mein Knecht mich beerben, sagt er. Und Gott weist ihn nicht wie einen kleinen Jungen in die Schranke. Er weiß, dieser Gott, was für ein Gemächte wir sind. Er weiß, was für ein Gemächte wir sind. Er hat Verständnis für mich. Gott macht ihm keinen Vorwurf. Aber bestimmt und ruhig rückt er es zurecht und sagt, nicht dein Knecht, du Abraham sollst ein Erbe haben. Und dann führt er ihn hinaus in die sternklare Nacht. Jetzt kommt diese Sternstunde. Aber nicht so, wie es in diesem Gedicht heißt. Bruder, lass den Kopf nicht hängen, kannst ja nicht die Sterne sehen. Aufwärts blicken, vorwärts drängen, wir sind jung und das ist schön. Nein, was für ein Schmarrn, dieses Gedicht. Abraham ist nicht jung. Dieser Anruf Gottes ist auch kein Appell, sauer hinauf, sondern es ist eine Glaubenshilfe. Der gestirnte Himmel ist kein Gottesbeweis, doch Zeuge seiner unbegrenzten Macht. Jesaja 40 steht, er ruft sie alle bei Namen. Abraham sieht kein Sternzeichen, Freunde, aber er sieht ein Merkzeichen, ein Denkzeichen. Jedes Sternlein ist für ihn ein Ausrufezeichen. Gott hat die Macht. Jedes Sternlein ein Ausrufezeichen. Gott hat die Macht. Was er verspricht, das bricht er nicht. Es kann einem angesichts von Milchstraßen das Gefühl unheimlicher Einsamkeit überkommen. Wer Gott nicht kennt, dem sagen auch die Sterne nichts. Aber wer Gott kennt, dem kann es eine echte Hilfe sein. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und dann heißt's, wie Matthias Claudius, kennt auch dich und hat dich lieb. Staunendes Schweigen ist seine Antwort. Hat er begriffen, dass es nicht klug ist, von der Mächtigkeit Gottes gering zu denken? Abraham glaubte dem Herrn. Ein ganz starker Begriff. Hier heißt Glaube nicht eine Meinung haben. Hier heißt wörtlich übersetzt festmachen, Halt gewinnen, Gewissheit finden, sich festmachen im Herrn. Unvergesslich damals auf dieser Ozeanfahrt, als wir von Bremerhaven im Schiff hinüber nach New York fuhren und mitten auf dem Meer bekam dieses Schiff einen Notruf eines Frachters, der einen blinddarmgefährten, blinddarmkranken Matrosen an Bord hatte und der operiert werden musste. Aber er nicht operiert werden konnte auf dem Frachter, wir aber auf unserem großen Dampfer hatten einen Arzt bei uns. Und so wurde dieses große Schiff gestoppt, ein unglaubliches Manöver. Ich als Schiffsgeistlicher wurde gerufen. Und dann plötzlich, als dieses Schiff dann stand, rasselten denn die Ketten los. Und ganz, ganz lange, die ganzen Ketten wurden abgespult. Man war an solch einem Gebiet, wo die Kette reichte. Und dann gab es einen Stoß und dieses Schiff mitten im Meer verankert stand es so, dass das Beiboot heruntergelassen werden konnte. Ein unglaubliches Bild, mitten im bewegten Ozean, ein Schiff fest verankert. Freunde, das ist das Bild, das hier steht für Glauben. Mitten im Meer ihrer Zeit, mitten in den Stürmen, wo sie nicht hinaussehen, wo sie hin und her geworfen wurden. Diesen Anker seines Lebens nach unten zu lassen und sich festzumachen. Und sich festzumachen an diesem Abend wieder und zu sagen, Herr, ich zweifelte an deiner Mächtigkeit, aber es war falsch. Ich will mich festmachen, auch wider den Augenschein. Du hast die Macht. Du hast die Macht, es so zu machen, wie du es auch machen wirst in meinem Leben. Das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist kein Prädikat, dass sich der Mensch erarbeiten kann, sondern das ist die Zueignung Gottes, das ist die reformatorische Erkenntnis. Die Zueignung Gottes, Lohn und Gerechtigkeit, das schenkt er. Machen Sie sich fest im Meer der Zeit in diesem Gott. Das Letzte. Noch dem Verunsicherten wird gesagt, sieh hinaus. Und noch einmal kommt Abraham, er hat keine Aufenthaltsgenehmigung, er hat keine Niederlassungsbewilligung, er hat keine Staatsbürgerschaft, immer nur Fremdling. Und dann sagt Gott, so, hol mal die Tiere. Für uns ist das unverständlich. Da wird eine Ziege geholt und ein Witter und eine Turteltaube und eine Taube. Die werden zertrennt und links und rechts gelegt und eine Gasse freigemacht. Die damals wussten ganz genau, was es ist. Das war einen Vertrag abschließen. Wir gehen heute, um einen Vertrag abzuschließen, zum Notar. Die machten es damals so und sagten, gleichsam, wer den Vertrag nicht hält, soll so zerrissen und zerteilt werden wie die Tiere. Gott geht gleichsam mit Abraham zum Notar und sagt, ich verbürge dir, dass ich dir dies Land geben werde. Gott geht mit Abraham zum Notar und schließt einen Bund mit ihm. Mit ihm hat er auch eingeschlossen. Wissen Sie, als sie getauft worden sind, ging Gott mit ihnen zum Notar. Er hat es festgemacht. Er hat es verbürgt. Er will ihnen seine Gerechtigkeit zurechnen. Und weil dem so ist, Herr, weil dem so ist, deshalb wollen wir an diesem Abend uns unseres Gnadenbundes erinnern. Was für ein Gott. Liebe Freunde, es wird nicht alles gut werden, aber es wird alles heil werden. Durch Kampf zum Ruhm, durch Nacht zum Licht, durch Leiden zur Herrlichkeit, durch Tod zum Leben steht hier. Dem Verunsicherten wird gesagt, sieh hinaus bis zu deinem Bund. Meine Taufe freut mich mehr als mein natürlich Leben. Du sollst in Frieden fahren, schließt dieses Kapitel ab. Darauf muss man sich ausrichten. Das muss ich in den Blick bekommen, aufs Korn nehmen. Du sollst gehen mit Frieden. Jetzt nachher. Du sollst gehen mit Frieden. Und dann, du sollst arbeiten mit Frieden. Und dann einmal. Du sollst fahren mit Frieden zu deinen Vätern. Denn wenn sie dich einmal hinausfahren, aus dem letzten Zimmer, aus dem Sterbezimmer, auf den Friedhof, dann bleibt für den Christen der Friedhof nie Sackgasse, sondern immer nur eine Wegstation. Du sollst dann fahren mit Frieden zu den Vätern. Und wenn sie in diesen Novembertagen hinausgehen auf den Friedhof und am Grab ihrer Mutter oder ihrer eigenen Kinder stehen, wissen sie, sie sind nur vorausgefahren auf dem Weg zum Frieden. Und wenn es an sie kommt, wissen sie, du sollst hinfahren in Frieden zu den Vätern. Das ist Trost. Wir wollen beten. Herr Jesus, du lässt uns nicht allein. Wir brauchen auch nicht abfahren auf unseren eigenen Vorstellungen und Sorgen, Verzweiflungen und Verzagtheiten. Gib uns den Blick zu dir hin, dass wir auch hingehen und hinfahren im Frieden. Ich bitte dich für uns alle, dass du den Bund festmachest, aufs Neue festmachest, wir ihn aufs Neue bei dir bestätigen, dass wir in deinem Bund bleiben und in deiner Hand für Zeit und Ewigkeit. Und Herr, wir befehlen dir jetzt auch noch einmal unsere Kranken und unsere Verzweifelten, auch unsere Einsamen. Geh du ihnen nach. Schenk uns, Herr, diesen Glauben des Abraham. Amen.